Meine Mutter hat gestern Geburtstag gefeiert, war ein runder Geburtstag. Das ging den ganzen Tag vom Prinzip, das war vorher klar. Normalerweise bereite ich mich immer samstags für die Predigt vor, so die letzten Sachen, ein paar Stunden. War klar, das geht nicht. In der Regel starte ich dienstags mit der Predigtvorbereitung. Letzten Dienstag hatte ich meine erste Beerdigung. Also offensichtlich wurde nicht ich beerdigt, sondern ich habe die Predigt gehalten. Also war auch klar, da ist nicht so mega viel Zeit. Das heißt, ich hatte den Freitag. Dann habe ich mich an meinen Computer gesetzt und den eingeschaltet. Und dann ging der an und nach einer Sekunde wieder aus. Dann habe ich den wieder eingeschaltet, dann ging er wieder an und nach einer Sekunde wieder aus. Das habe ich dann nochmal gemacht. Und dann hatte ich eine richtig gute Idee. Fridays for Future, das sind ja Schüler und Studenten, die Schule schwänzen, die vom Prinzip einfach blau machen. Wenn ich jetzt Sundays for Future mache, dann habe ich vielleicht ein sehr viel entspannteres Wochenende. Also Sunday for Future. Das war's, genau. Nein, das war's natürlich nicht. Ich glaube nicht, dass es bei Fridays for Future hauptsächlich darum geht, Schule zu vermeiden, sondern darum zu demonstrieren gegen eine Politik, die aus ihrer Sicht zu wenig unternimmt im Bereich des Umweltschutzes, um die Klima-, die Energiewende voranzubringen und damit zu begrenzen, was unserem Planeten passieren könnte durch globale Erwärmung. Jetzt auf den ersten Blick kein wirklich klassisches Thema für eine Predigt, aber Gott will mitten in unserem Leben sein. Gott will Anteil haben, Zentrum sein von allem, was uns beschäftigt. Und Klimawandel, Klimapolitik beschäftigt im Moment viele Leute, ist medial sehr präsent, beschäftigt vor allem viele jüngere Leute. Und eine Bestandsaufnahme dazu wird der erste Punkt der Predigt heute sein. Und dann ist es ein hervorragendes Thema, um mal beispielhaft durchzuspielen, wie man gute Entscheidungen trifft. Wie man in einem sehr komplexen Feld, wo es keine einfachen Lösungen gibt oder vielleicht einfache Lösungen gibt, die aber dann große Probleme haben, eine durchdachte, an biblischen Prinzipien orientierte, gute Entscheidung trifft. Das ist der zweite Punkt der Predigt. Und dann ist da die Zukunft. Das wird der dritte Punkt sein. Dass mein Computer kaputt war, ist aber tatsächlich der Grund, dass es dazu keine Präsentation heute gibt. Punkt 1, Bestandsaufnahme. Etwa 97% der Klimaforscher sind davon überzeugt, dass es eine Erhöhung der globalen Durchschnittstemperatur gibt, die maßgeblich von Menschen verursachten Treibhausgasen ausgeht. Das ist kein vollkommener Konsens, aber eine letzte Sicherheit wird man in wissenschaftlichen Fragen nur sehr selten antreffen, genauso wie in Fragen der Politik und in allen möglichen Fragen des Lebens. Ihrer These nach war das Klima immer im Wandel. In den letzten 11.600 Jahren beispielsweise stieg ohne Einfluss des Menschen die Durchschnittstemperatur um 1 Grad, aber die Einflüsse des Menschen machen das Ganze 100-mal so schnell und mehr. Im Kern verantwortlich dafür sind die Gase CO2 und Methan, also etwas, was hauptsächlich bei Stromproduktion, Verkehr und in Gebäuden, sowohl im Bau als auch beim Heizen entsteht, und Methan in der Massentierhaltung, in der Land- und Forstwirtschaft. Wird der momentane Ausstoß nicht reduziert, sei die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Durchschnittstemperatur um weitere 3, 4 oder mehr Grad steigt. Das wird dazu führen, dass ein Fünftel der Weltbevölkerung durch Überschwemmungen bedroht ist, ein Drittel würde mit Wasserknappheit zu kämpfen haben, hunderte Millionen würden aus ihrer Heimat fliehen müssen, weil sie überschwemmt wird vom steigenden Meeresspiegel. Viele Tierarten würden aussterben und katastrophenartige Wetterphänomene würden stark zunehmen. Soweit zu den klimatechnischen Prognosen, die euch wahrscheinlich mehr oder weniger vertraut sind. Könnte man natürlich vieles mehr noch aufzählen, mehr in die Tiefe gehen, aber nur ein paar Beispiele, nur das wichtigste und genauso vier wesentliche Aspekte, Bestandsausnahme, vier Aspekte aus der Bibel. 1. Mose 1, Verse 28 und die folgenden. Gott schafft den Menschen und er trägt ihm auf. Seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde, macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Dann schaut Gott auf alles, was er geschaffen hat, auf Pflanzen, Landtiere, Vögel, Fische, den Menschen. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. 2. Galater 5,1. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. 3. Römer 8, 20 bis 22. Die ganze Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit, ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, doch auf Hoffnung. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt und in Wehen liegt. Jesaja 65, 17. Siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde, und an das Frühere wird man nicht mehr denken und es wird nicht mehr in den Sinn kommen. Soweit zur Bestandsaufnahme. Und wenn Klimawandel ein Thema ist, was euch jetzt nicht so richtig packt, dann ist das eine gute Nachricht, weil jetzt geht es nicht mehr um den Klimawandel an sich, sondern den Klimawandel als Beispiel. Wie kann die Bibel in dein persönliches Leben sprechen? Wie kann Gott dir in komplexen Fragen, in komplexen Problemen Orientierung geben? Und wie kann ich gute Entscheidungen treffen? Punkt 2, Verantwortung. Okay, folgende Situation. Du glaubst an Jesus, du glaubst, dass er Herr dieser Welt ist, dass er dein Freund ist, dein Heiland, dein Erlöser, dein Retter. Und du glaubst, dass die Mehrheit der Wissenschaftler sich nicht irren, was den Klimawandel betrifft, sondern dass er mit seinen katastrophalen Folgen real ist und auf Handeln von Menschen und damit auch auf dein Handeln zurückgeht. Das ist nicht die gleiche Art von Glauben, aber du hast im Urlaub Zeit und fragst dich, hat das was miteinander zu tun und wie soll ich mich verhalten? Was wäre das Richtige? Was wäre gut zu tun? Und ich spiele mal so ein paar gedankliche Szenarien durch anhand der Bibelverse, die ich gerade vorgelesen habe, um zu sehen, was da hilfreich ist und was vielleicht weniger hilfreich. Jesaja 65 sagt Gott ja, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde und an das Frühere wird man nicht mehr denken, es wird nicht in Sinn kommen. Daher ist im Grunde egal, was mit der Erde passiert, sie wird ohnehin enden, Gott wird eine neue machen, ob die alte ein bisschen wärmer oder kälter ist, macht da ja nicht so viel aus. Szenario 2. Jesus ist ja ein Öko gewesen. Ist nicht geflogen, ist kein Auto gefahren, hat keinen Kohlestrom verbraucht und hatte auch keine Ölheizung. Jesus ist unser Vorbild. Wir sollten uns an ihn anpassen, so ähnlich werden wie möglich. Also sollten wir komplett CO2-neutral leben. Szenario 3. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Knechtschaft drücken. Und in Johannes 15 sagt Jesus ja noch, wir sind nicht von dieser Welt, sondern aus dieser Welt herausgerufen. Und Klimawandel mag ja nicht unwichtig sein, aber unser Auftrag ist es, Menschen auf Jesus hinzuweisen, Menschen in die Freiheit zu rufen. Da spielt der Klimawandel keine Rolle für, also spielt der Klimawandel keine Rolle für den Glauben. Der Glaube nicht für den Klimawandel. Szenario 4. Gott hat diese Welt sehr gut geschaffen. Seine ganze Schöpfung ist ihm wertvoll Und er hat sie uns anvertraut. Gott hat uns die Schöpfung anvertraut, damit wir über sie herrschen. Aber wir sollen so über sie herrschen, wie Gott herrscht. Und das heißt, dass wir sie beschützen und sie versorgen. Und darum ist alle Umweltzerstörung Handeln gegen Gottes Gebot. Und damit Sünde. Szenario 5. Ich bete und wenn Gott mir aufs Herz legt, nur noch Fahrrad zu fahren, dann mache ich das und wenn nicht, dann nicht. 5 Argumentationsgänge, hier und da vielleicht ein bisschen überzeichnet, aber die sind mir von der Art her alle schon begegnet, jetzt nicht unbedingt im Klimawandel und sicherlich auch ein bisschen subtiler. 5 Argumentationsgänge, die auch alle etwas Wahres an sich haben, aber nicht besonders hilfreich sind, wenn man eine wirklich gute Entscheidung treffen möchte. 5 Wege, nicht so gute Entscheidungen zu treffen, nicht nur auf den Klimawandel begrenzt, sondern auf alle Lebensbereiche. Zum Beispiel, wie du mit deinem Geld umgehst, nochmal ein anderes Beispiel reinzubringen, 2. Korinther 9,7, Gott hat einen fröhlichen Geber lieb. Ich bin nicht fröhlich, wenn ich Geld weggebe, also spende ich lieber nichts. All diese Argumentationsweisen machen im Grunde dasselbe. Die Dinge, die Argumente, die Überzeugungen, die Bibelverse, die uns in den Kram passen, die nehmen wir auf, die halten wir hoch und das, was uns nicht passt, das übersehen wir bewusst, aber oft sicherlich auch unbewusst. Vermutlich nicht so drastisch, nicht so offensichtlich wie in diesen Beispielen. Aber es liegt in der Natur des Menschen, das, was zu unseren Überzeugungen passt, anzunehmen und das, was nicht passt, eher abzulehnen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir ganz ehrlich nach Gottes Willen fragen. Dass wir nicht nach dem fragen, was aus uns heraus gut ist, sondern nach dem fragen, was Gott als gut ansieht. Weil wir Gott lieben und weil wir Gott damit eine Freude machen wollen, dass wir uns nach ihm richten. Weil wir Gott vertrauen, dass das, was er will, wirklich das Beste für mich und jeden anderen ist. Und weil wir glauben, dass Gottes Reich wächst, wenn wir uns nach Gott ausrichten. Jetzt ist es so, dass es nicht immer ganz offensichtlich ist, was Gottes Wille ist. In der Bibel steht nichts zu CO2 und auch nichts zu Methan. Und auch bei anderen schwierigen, vielleicht deutlich intimeren Fragen, Fragen nach Geld, nach Beziehung, wie gehe ich mit meiner Zeit um, ist nicht immer auf die Schnelle eindeutig, was Gottes Wille ist, was richtig ist, was gut ist. Daher eine Strategie, um in komplexen, wirklich komplexen Problemen Gottes Willen zu erkennen. Und zwar eine Strategie, die ich mir nicht selber ausgedacht habe, sondern jemand, der sehr viel intelligenter ist als ich oder war, ist schon tot, sehr viel konsequenter und sich deutlich besser in der Bibel auskannte. Jemand, der sich gefragt hat, kann ich es rechtfertigen, vor Gottes Geboten, einen Menschen zu ermorden, ist es Gottes Wille, dass ich bei der Ermordung eines Menschen mitwirke? Und der zu dem Schluss gekommen ist, ja, ist es. Dieser jemand war Dietrich Bonhoeffer und der fragliche Mensch Hitler, aber es soll nicht darum gehen, wie Bonhoeffer seine Beteiligung an einem Mordanschlag auf den Diktator rechtfertigt, sondern um seinen sehr durchdachten ethischen Ansatz, also seine Strategie, seine Art, sehr reflektiert, sehr tief nach Gottes Willen zu suchen. Dafür benutzt er den Begriff der Verantwortung und bezieht diese Verantwortung dann auf 4 Bereiche: Freiheit, Schuldübernahme, Gottesgebot und Stellvertretung. Klingt ein bisschen kompliziert. Bonhoeffer führt das auch auf 560 Seiten aus. Ich spiele das jetzt mal am Beispiel des Klimawandels durch. Dann wird es, glaube ich, ganz gut greifbar. Nochmal zur Erinnerung, die Ausgangssituation. ich glaube an Jesus, dass er Herr dieser Welt ist, dass er mein Freund ist, das Beste für mich will, dass er für mich am Kreuz gestorben ist, auferstanden ist. Er hat den Überblick und er will, dass ich mein Leben nach seinen Geboten ausrichte. Und ich glaube, dass der Klimawandel real ist und katastrophale Folgen verursachen wird und dass er von Menschen und damit auch von mir gemacht wird. Nicht die gleiche Art von Glauben. Und ich habe ein bisschen Zeit und frage mich, wie soll ich mich verhalten? Was kann ich verantworten zu tun? Was wäre gut zu tun? Verantwortung in Freiheit. Als ersten Schritt mache ich mir bewusst, ich habe die Freiheit zu entscheiden. Ich kann entscheiden, was ich tue. Ich kann entscheiden, ob ich fliege, ob ich Auto fahre, Kohlestrom beziehe, Fleisch esse. Alles Dinge, die Gottes Schöpfung auf absehbare Zeit beschädigen. Wenn auch mein Anteil heruntergebrochen nur einen sehr, sehr minimalen Einfluss darauf haben. Und auf der anderen Seite ist meine Freiheit begrenzt. Meine Möglichkeiten sind begrenzt und mein Verhalten hat global gesehen nur wenig Auswirkungen. Um Treibhausgase im nötigen Maß zu reduzieren, braucht es staatliche, internationale, globale Lösungen. So, ich habe Freiheit zu entscheiden, aber durch äußere Einflüsse ist sie begrenzt. Verantwortung in Schuldübernahme. Ich mache mir bewusst, es gibt verschiedene gute Dinge, wichtige Dinge, die miteinander in Konflikt stehen. Einerseits Umwelt zu schützen, Gottes Schöpfung zu bewahren. Das heißt, nicht zu fliegen, kein Auto zu fahren, kein Fleisch zu essen, sich politisch zu engagieren. Aber wenn ich kein Auto fahre, fehlt mir die Zeit, um Beziehungen zu pflegen. Wenn ich gar nicht fliege, ist es sehr schwierig, fremde Kulturen kennenzulernen. Wenn ich kein Fleisch esse, werde ich vermutlich sehr unausgeglichen und unfreundlich. Auf der einen Seite steht die mutmaßliche Zerstörung der Welt, im sehr kleinen Anteil von mir ausgehend. Und auf der anderen Seite meine begrenzten Ressourcen an Zeit, meine begrenzten Ressourcen an Kraft, die ich nicht für beliebig viele Dinge aufbringen kann. Und meine Bedürfnisse nach Freiheit, nach Erholung und nach Genuss. Und Verantwortung in Schuldübernahme heißt nach Bonhoeffer, diese guten Dinge, ich würde sagen, das sind alles gute Dinge, gegeneinander abzuwiegen und dann reflektiert und bewusst gegen das eine oder andere zu handeln, zu entscheiden. In dem Bewusstsein, dass mein Abwiegen auch mangelhaft sein könnte und im Vertrauen darauf, auf Gottes Gnade, dass die Schuld, die dabei entstehen könnte, von Gott vergeben wird. Aber nicht leichtfertig. Verantwortung vor Gott und seinem Gebot. In meinen Entscheidungen, in dem, was ich tue, verantworte ich mich nicht vor mir selbst. Es ist nicht das, was ich für richtig halte, wo ich nachher für gerade stehen muss von meinem eigenen Gewissen, sondern ich verantworte mich vor Gott. Nicht anhand von dem, was ich für richtig halte, sondern vor Gottes Geboten, vor dem, was ich von Gottes Geboten erkennen kann. Gottes Gebot, über seine Schöpfung zu herrschen, das heißt, sie zu beschützen, sie zu bewahren, zu versorgen und sein Gebot, in Freiheit zu leben, sein Evangelium zu verbreiten. Und in allem und über allem immer das Gebot, Gott zu lieben und meine Nächsten zu lieben wie mich selbst. Vor dem wiege ich ab und prüfe mein Abwiegen immer wieder im Gebet. Und viertens, Verantwortung stellvertretend. Ich ergreife Verantwortung für Menschen, die weniger Möglichkeiten haben als ich. Menschen, die von Hunger, von Krieg, von Unterdrückung wirkungsvoll davon abgehalten werden, weniger CO2 auszustoßen oder sich darüber auch nur Gedanken zu machen. Für Menschen, die 1, 2, 3 Jahre alt sind und die mutmaßlichen Folgen mit Sicherheit deutlich mehr spüren werden als ich. Es ist notwendig, nicht nur hier, sondern grundsätzlich, dass diejenigen, die viele Möglichkeiten haben, die viel Bildung, viele Begabungen, viele finanzielle Möglichkeiten haben, Verantwortung übernehmen und nicht darauf verweisen, dass andere ja auch mehr tun könnten. Und es ist notwendig, kollektiv zusammen Verantwortung zu übernehmen. Auf globaler, auf internationaler, auf staatlicher Ebene. Im Moment ist Klimapolitik oder eine Entscheidung zu treffen da in meinem praktischen Leben immer eine ethische Überforderung von jedem Einzelnen. Ich kann nicht nur Gutes tun. Und es ist beinahe unmöglich, aus uns heraus keine Treibhausgase zu emittieren. Um das zu ändern, braucht es eine Veränderung der Rahmenbedingungen, eine globale, eine staatliche Veränderung. Wenn ich all das zusammennehme, dann kann ich es verantworten, ohne schlechtes Gewissen Auto zu fahren, mal zu fliegen, Strom zu verbrauchen, Fleisch zu essen, Haus zu bauen. Aber ich kann es nicht verantworten, nichts zu tun, mich gar nicht um die negativen Folgen zu kümmern und nicht Schritt für Schritt zu versuchen, sie zu verringern. Zugegebenermaßen ein Schluss, zu dem man auch sehr viel intuitiver kommen kann, ein Schluss, zu dem man auch kommen kann, wenn man Gott außen vor lässt. Aber Gott will Teil von deinem ganzen Leben sein. Zentrum von all den Bereichen, mit denen du deine 24 Stunden Tag für Tag füllst. Und es gibt Dinge, so wie diese Überlegung, da ist es an der Oberfläche von außen nicht sichtbar, ob Gott dabei eine Rolle spielt, ob Gott da drin ist oder nicht. Und ich glaube, gerade da, gerade in diesen vielen weltlichen Dingen, macht es einen großen Unterschied. Vielleicht nicht so sehr für das Ergebnis, manchmal sicher auch, aber es macht einen großen Unterschied für meine Beziehung zu Gott, ob er darin vorkommt, ob er davon Teil und Zentrum und Herr ist oder nicht. Nicht immer ein großer Unterschied für das Ergebnis, aber ein großer Unterschied für unsere Beziehung zu Gott. Punkt 3, Zukunft. Römer 8, 20. Die ganze Schöpfung ist ja der Vergänglichkeit unterworfen. Ohne ihren Willen, durch den, der sie unterworfen hat, doch auf Hoffnung hin. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt und in Wehen liegt. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend, am Morgen, ganz gewiss an jedem neuen Tag. Viele werden das kennen, das sind die letzten theologischen Worte, die Bonhoeffer geschrieben hat in Nazihaft, 4 Monate vor seiner Ermordung im KZ Flossenbrück im April 1945. Sie leben genau das aus, was der Römertext beschreibt. Die Welt ist vergänglich, wir sind vergänglich. Aber wir sind nicht festgelegt durch das, was jetzt und hier schwierig ist. Wir sind von unserer Zukunft her bestimmt, von der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Von der Perspektive, ganz bei Gott, ganz bei unserem Vater zu sein. Die Prognosen der Klimaforschung zeichnen eine düstere Zukunft. Das macht mir ehrlicherweise nur rational Sorgen, emotional bedrückt mich das nicht, mir macht das keine Angst. Es geht vermutlich vielen so, weil es so ein bisschen schleichend, ein schlecht fassbarer Prozess ist und der ist immer irgendwie weit weg und hat wenig mit meinen Emotionen zu tun. Und die Stimmung bei den Friday for Futures Demos, die sind, erinnern nicht an einen Gedenkmarsch, sondern eher an eine Party. Da geht es eher richtig ab mit viel Freude. Und sie feiern den Moment des Lebens im Moment. Wie viel mehr Grund haben wir zu feiern? Gott ist jetzt hier. Gott ist jetzt hier und will dir begegnen. Und die Zukunftsperspektive, die wir haben, ist vielleicht auf dieser Welt unsicher, aber auch da wissen wir, Gott ist immer dabei, Gott ist Herr und Souverän dieser Welt. Und die Perspektive darüber hinaus ist so, so gut. Egal was kommt, Gott hält diese Welt. Er hält uns fest, wir sind geborgen. Gott mit uns heute, heute Abend, am Morgen und sicher an jedem Tag, der kommen wird. Ich möchte beten. Jesus, wir danken dir für deine große Gnade. Wir danken dir, dass überall da, in jedem Bereich unseres Lebens, wo wir versagen, wo wir Schuld auf uns laden, wo wir dem nicht nachkommen, dich zu lieben, unsere Nächsten zu lieben, für andere zu sorgen, uns vergibst, uns wieder aufrichtest, uns neue Hoffnung, neues Leben schenkst, uns Freude schenkst, uns nicht erstarren lässt, sondern mutig vorangehen lässt. Wir danken dir für deine Gegenwart jetzt, dass wir erleben dürfen, was es heißt, in die herrliche Freiheit der Kinder Gottes zu kommen. Füll du jetzt diesen Raum, füll du jetzt mein Herz mit deinem Heiligen Geist. Gib uns erneut einen Vorgeschmack auf deine große Liebe, auf deine große Güte. Amen.